Hallo, liebe Hörende, herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge unseres Podcasts Kreativität und KI. Und heute haben wir das große Vergnügen, eine ganz besondere Gästin bei uns zu begrüßen, Cecilia Maas von Aureka. Und Aureka findet sich unter aureka.ai. Ich hatte das Glück, Aureka und Cecilia vor einiger Zeit auf einer Veranstaltung kennenzulernen und war fasziniert von der innovativen Arbeit, die sie und ihr Team leisten. Daher eine ganz besondere Freude heute im virtuellen Studio. Aureka ist ein KI-gestützter Forschungsassistent, der Archivaren, Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen und Journalisten hilft, Zeit bei der Arbeit mit Audio- und Videoaufnahmen zu sparen. Für Archive und Bibliotheken automatisiert ist die Katalogisierung mit Transkription und Metadaten, unterstützt Standards und integriert sich in vorhandene Systeme. In der qualitativen Forschung erleichtert Aureka zudem die Analyse von Interviews und Gruppendiskussionen durch automatisierte Transkription und KI-gestützte Inhaltsanalyse. Mehr davon erzählt sie uns jetzt selber. Cecilia, herzlich willkommen bei uns.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Es ist großartig, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns und unseren Hörerinnen und Hörern zu sprechen. Und wir sind ganz gespannt darauf, mehr über dich, das Projekt und ja, eure aktuellen Produkte zu erfahren. Lass uns gleich ins Gespräch gehen. Du selbst hast Geschichte in Buenos Aires studiert und hast auch als Historikerin an der Freien Universität Berlin promoviert. Wie kommst du als Historikerin in den Technologiebereich und schließt du eventuell selbst auch eine lang ersehnte Lücke mit dem Produkt Aureka?
Ich hoffe. Genau, also zu der Idee von Aureka bin ich im Rahmen meiner Forschungsarbeit gekommen. Ich habe im Bereich Mediengeschichte promoviert und dafür habe ich mit Archive im Allgemeinen, aber insbesondere mit Ton- und audiovisuelle Archive gearbeitet, und zwar an verschiedenen Ecken der Welt, also in Europa, in Lateinamerika, in den USA. Und da habe ich gemerkt, dass zu viele Informationen, die öffentlich sind, kommt man eigentlich nicht. Also die sind zwar öffentlich, aber nicht so richtig zugänglich. Und das hat damit zu tun, dass es nicht die geeignete Infrastruktur gibt. Damit meine ich zum Beispiel Radioarchive, wo hunderte, tausende Stunden dann Aufnahmestunden liegen. Man aber schwer dazu kommt zu wissen, worum es geht, und wie kann ich dann zu den Stellen kommen, die ich vielleicht für eine Forschungsarbeit oder auch journalistische Arbeit brauche. Und dieses Problem hat mich interessiert. Ich habe es so ein paar Jahre eher im Hinterkopf behalten. Und als ich fertig mit meiner Promotion war, habe ich mich damit auseinandergesetzt. Dann habe ich gemerkt, dieses Problem ist nicht nur im Bereich der Archivierung, also erstmal ist es nicht nur für die Recherchierende von der Archive ein Problem, sondern auch selber für die Archivarinnen und Bibliothekarinnen, die diese Materialien erschließen müssen. Diese Institutionen haben manchmal nicht die Ressourcen, um diese inhaltliche Erschließung zu tun. Genau, so kam ich dann ursprünglich zu der Idee, die ich danach verfolgt habe.
Was kann Aureka schon und wie gingen die Arbeiten an der Entwicklung damals für dich los?
Genau, also ich fand, wir waren diesen Punkt, in dem wir zu diesem Problem gestoßen sind. Da habe ich mich zusammen mit einem Kollegen getan, die schon lange als IT-Berater in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet hat. Und dann haben wir gemerkt, okay, es geht einerseits eine technologische Lösung zu haben, um diese Arbeit zu erleichtern mit Audio und Video, aber andererseits ist es darum, die Veränderung von bestimmten Prozessen zu begleiten. Weil es kann sein, dass es ein passendes Tool gibt, aber die passt nicht in, wie Organisationen arbeiten. Die haben eine eigene Logik. Daher haben wir sind parallel angefangen, ein Prototyp von unserer KI-Recherche- und Erschließungsassistenz, nennen wir das. Und gleichzeitig haben wir angefangen, zusammen mit Institutionen zusammenzuarbeiten, um zu verstehen, wie sie arbeiten und was sie brauchen, welche Art von Unterstützung brauchen sie. Also was Eureka kann, kann ich vielleicht in 3 Schritte erklären. Also, also der erste Schritt ist dann, Dateien hochzuladen natürlich und eine automatische Transkription zu erhalten. Das ist bei uns der Ausgangspunkt. Also wir sind keine Transkriptionssoftware, sondern Transkription ist der Anfang. Nachdem Aufnahmen als Text umgewandelt sind, kann man diese KI-Unterstützung und nicht nur KI, diese Unterstützung oder diese Umgebung haben für die Recherche und die Erschließung.
Mhm.
Erstens gibt es die Möglichkeit, die Daten zu explorieren, zu sagen oder damit zu recherchieren. Es gibt eine sammlungsübergreifende Suche, die jetzt mit einer KI-gestützten Suche ersetzt wird oder ergänzt wird. Das bedeutet, dass es möglich ist, auch wenn man vielleicht die Inhalte, also die genauen so Wörter, die auf die Aufnahme auftauchen, nicht kennt, trotzdem da passende Fragmente zu finden. Das gibt es sogar auch mehrsprachlich. Keine Ahnung, vielleicht arbeitet man mit einer Sammlung auf Deutsch, will man aber einen Beitrag auf Englisch produzieren, dann kann man auch auf Englisch suchen und durch semantische Ähnlichkeit Ergebnisse bekommen. Zweitens unterstützen wir die Arbeit von der Erschließung selber im Fall von Kultureinrichtungen oder Inhaltsanalyse im Fall von Forschung oder Journalismus, die nicht ganz gleich, aber ähnlich sind. Und hier geht es viel um Klassifikation sozusagen. Also es gibt normalerweise ein Kategoriensystem, sei es in der Forschung oder in der Erschließung. In der Erschließung ist vielleicht durch ein kontrolliertes Vokabular oder Thesaurus oder bestimmte Standards, es gibt bestimmte Attribute, die man in den Metadaten braucht, und es gibt die Transkripte. Und was unser System macht, ist, für jeder Channel, also für jedes Fragment von den Transkripten, die können zu bestimmten Kategorien zugeordnet werden, auch durch semantische Berechnung von semantischer Ähnlichkeit. Und mit diesem Schritt schaffen wir einen großen Zeitsparnis bei der inhaltlichen Erschließung oder Inhaltsanalyse. Und das dritte Schritt ist, dass es geht um die, sagen wir so, Vermittlung, also wie diese Arbeit, die Einrichtungen oder Forschende machen, auch an andere zur Verfügung gestellt werden kann. Und dafür haben wir eine Veröffentlichungsfunktion und arbeiten wir gerade an die Freigabe von Rechten, sodass Einrichtungen können vielleicht das mit so ganz externen Nutzer teilen, aber auch mit so vielleicht spezialisierten Forschenden, die was Inhaltliches zur Sammlung beitragen können.
Mhm.
Daran arbeiten wir gerade. Genau, durch diese 3 Schritte hoffen wir, sind den gesamten Workflow in der inhaltlichen Arbeit mit Audio und Video unterstützen zu können.
Oh, ich freue mich schon darauf, wenn das der Öffentlichkeit, den Forschern überall auch zur Verfügung gestellt wird. Das hört sich alles sehr komplex an. Es sind keine leichten 3 Schritte, die du hier auch geschildert hast im Vorankommen. Deshalb auch meine Frage, welche Stolpersteine gab es oder gibt es vielleicht noch?
Also natürlich mehrere, aber vielleicht um einige zu nennen. Wir haben letztes Jahr müssen darüber reflektiert, wie es dann mit der Geschwindigkeit im Bereich KI. Also es ändert sich alles sehr schnell, vor allem in letzter Zeit. Und wir sind gerne immer up to date natürlich. Und wir wollen dann immer der Stand der Entwicklung benutzen und zur Verfügung stellen für unsere Nutzer mehr. Aber gleichzeitig, unser Ansatz ist nicht, dass wir einfach die Technologien out of the box so implementieren und dann gibt es eine Chatbot überall, obwohl vielleicht man gar kein Chatbot braucht, sondern eher auf diese maßgeschneiderte, für eine bestimmte Zielgruppe angepasste Umsetzung von KI-Technologien. Und das nimmt ein bisschen mehr Zeit im Anspruch. Auch weil wir gerne unsere Funktionalitäten nicht immer, aber auch mit einem Partner aus der Praxis zusammen entwickeln. Also dass wir festlegen, dass das passt für die Nutzung. Und ich denke, diese Spannung zwischen der Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung, dass es mehr neue Möglichkeiten gibt und die Zeit, die man braucht, um etwas Gutes zu bauen, das ist vielleicht eine der Herausforderungen, die ich im Moment am meisten spannend finde. Das ist eine sehr schöne Frage. Ich denke, ich kann die aus zwei Perspektiven beantworten. Ich denke, bei uns, diese Kreativität liegt vor allem daran, sich neue Problemlösungsstrategien auszudenken. Also vielleicht, Menschen sind ja mit bestimmten Gewohnheiten immer beschäftigt und dann manchmal, um etwas anders, also besser zu machen, dass man so Prozesse, wenn man ganz daran gewöhnt ist, anders denkt. Da ist, wo vielleicht ich meine eigene Arbeit mit Blick auf Kreativität sehe, diese Prozesse anzuschauen oder und zu denken, okay, wie könnten die anders gestalten werden? Und dann andererseits, ich mag Aureka als eine Unterstützung für die kreative Arbeit von anderen zu sehen. Natürlich geht es jeder kreative Person anders, aber was ich kenne, ist, dass man kann keinen, weiß ich nicht, so richtig guter so Storytelling-Podcast machen oder einen spannenden Artikel schreiben, wenn man ein Chaos mit den eigenen Daten hat und man nichts findet. Man verliert Zeit oder verliert wichtiges Material. Und deshalb mag ich diese Idee, dass Aureka könnte auch eine Umgebung sein, in der kreative Arbeit stattfindet und kann dabei helfen, Struktur zu schaffen, sodass Kreativität sich entwickeln kann. Ob das bereits der Fall ist oder nicht, weiß ich nicht, aber das ist vielleicht ein anderer Blick auf die Vision von unserem Produkt.
Ja, sehr schön. Cecilia, euer Produkt, in welchen Sprachen funktioniert es denn schon ganz gut?
Also aktuell funktioniert auf Deutsch, Englisch und Spanisch, werden aber auch weitere Sprachen dazu kommen. Und also auf welche Sprache die besser funktioniert als auf andere, hat es damit zu tun, was der Stand der Entwicklung ist, weil die verschiedenen Sprachen. Und das ist schon ein spannendes Thema. Wir hatten zum Beispiel Anfrage von so Forschungsprojekten, die sich mit so indigenen Sprachen beschäftigt haben oder Sprachen, die von kleinen Communities gesprochen sind. Das Thema interessiert mich auch persönlich. Aber obwohl einige Fortschritte gab in der Behandlung von der KI von dieser Sprachen, die Qualität ist einfach deutlich, deutlich schlechter als die bei der Sprachen, die weit gesprochen werden. Die weit gesprochen und auch eher von den Ländern, wo die stärkste Industrien gibt. Also genau, so Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und so weiter.
Ja, ich spreche da auch immer von einem KI-Privileg, ne? Also wir vergessen das manchmal, dass wenn wir jetzt eben ja Englisch, Deutsch oder auch Spanisch in einem spanischsprachigen Land leben, dass wir einen ganz anderen Zugang zu diesen neuen Entwicklungen haben als viele andere Teile der Welt, ne? Minderheitensprachen oder auch Sprachen in Ländern, in denen so ein großes Investment in Richtung Technologie von den großen Unternehmen noch gar nicht gefördert wird, weil man denkt, da ist der Absatz auch noch nicht so lukrativ. Und ne, also ich komme ja selbst aus Kroatien und da gibt es ja einiges nicht, was es in Deutschland gibt. Und das ist ja um die Ecke, kann man sagen, ja, und trotzdem.
Absolut. Also sogar ich bin Spanischsprechender und sogar mit Spanisch ist die Qualität deutlich schlechter als mit anderen Sprachen, auch wenn das ein ganz, ganz breit gesprochene Sprache ist. Es gibt aber verschiedene Variationen davon, die nicht komplett abgedeckt werden. Und auch an sich ist dann die Qualität nicht so gut im Vergleich zu Englisch. Es gibt neue so Trainingsansätze in der KI, die das erleichtert haben und dann die Verbesserung der Qualität auch ohne die Verfügbarkeit von riesigen Datenmengen schaffen. Aber wie du das meinst, es ist auch zu geopolitischen Logiken verbunden, in welche Sprachen wird es investiert und in welche nicht.
Ja, sehr spannendes Thema. Mich interessiert noch von einer Idee, in die Entwicklung und in die Dauerhaftigkeit zu kommen, ist ja für Gründerinnen und Gründer, Entwicklerinnen und auch Entwickler in der Regel sehr herausfordernd. Was sind denn deine Tipps, vielleicht auch gerade für das Gründen in unserer Zeit, wo Gründen auch stark mit Technologieinnovation verbunden wird?
Ja, für mich persönlich war schon eine große Entscheidung. Also ich dachte, bevor ich mit Aureka gestartet habe, dachte ich nie, dass ich in einer Startup-Umwelt dann am Ende bin oder ein Teil von einem Unternehmen bin. Das hat sich für mich entwickelt aus Leidenschaft zu diesem Problem und zu diesem Produkt, ehrlich gesagt. Und vielleicht, okay, Tipps. Also ich hätte vielleicht zwei Ideen da. Also einerseits, das haben wir teilweise gemacht, hätte ich mich gewünscht, dass wir das mehr machen müssen, sich nicht so isolieren in der Idee. Also von, okay, ich habe diese Idee, jetzt muss ich ganz viel mit meinem kleinen Team an meinem Computer arbeiten, sondern immer im Austausch sein mit dem, die diese Lösung am Ende nutzen wurden. Manchmal gibt es eine sehr starke Identifikation, so in meinem Fall zum Beispiel, dass ich mich selber auch als Nutzende sehe von dem, was ich entwickle, aber ich muss immer im Blick behalten, ich bin nicht die Einzige, das muss dann für viele Menschen funktionieren. Deshalb ist für uns diese Kombination von Produktentwicklung und gleichzeitig Dienstleistung, also wir entwickeln auch maßgeschneiderte Lösungen für alle, also für andere. Wir bieten Beratung an, wir haben dann Entwicklungspartner und so weiter. Ich sehe das als sehr gesund, kann man sagen, obwohl das nicht das beliebte Modell ist in der Startup-Szene. Also wir fallen unter diesen klassischen, skalierbaren, eine Lösung für alle Modell, die in der technischen Innovation aktuell beliebt ist, eigentlich nicht ganz. Ich denke, für uns funktioniert gut und ich kann es auch weiterempfehlen. Und das andere, also eine andere Perspektive mehr auf die Entwicklung, also auf das technische oder der Ansatz zur Softwareentwicklung, die mir auch sehr geholfen hat, ist diesen Ansatz von so menschenzentrierte Software zu entwickeln. Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht ein Problem kreieren, um die mit einer technischen Lösung zu adressieren, sondern dass wirklich technologische Entwicklung Menschen dient und sich an real existierende Probleme orientiert. Versuche ich mich immer selber daran zu erinnern.
Sehr gut, sehr gut. Ja, da bin ich völlig d'accord. Bitte keine Probleme kreieren, um sie dann zu lösen. Das ist nicht sehr gut, auch nicht in der Wirtschaft. Okay, ganz zum Schluss meine allerletzte Frage an dich. Nenne uns doch bitte deine drei liebsten KI-Tools, ohne die es so gar nicht geht.
Ja, bei mir sind immer zu Sprache verbunden. Also als Deutsch, nicht Muttersprachlerin, die in einem deutschsprachigen Land lebt, ist dann sondern Übersetzungstechnologien natürlich haben mein Leben geändert. Also ich habe angefangen, Deutsch zu lernen, bevor Übersetzung, also KI-Übersetzung gut war. Also die war schon unterwegs, aber die war nicht so richtig gut. Aber als es verbessert hat, mein Leben viel einfacher gemacht. Gleichzeitig denke ich, wäre ich in der Lage gewesen, Deutsch zu lernen, wenn es sie schon gab, wenn es schon gekannt hat. weiß nicht. Ich nutze auch ganz viel diese so Textkorrektur, dass meine eigenen Texte von der KI bearbeitet werden. Das finde ich auch immer cool. Und von Speech to Text bin ich auch großes Fan. Das war für mich auch ein bisschen revolutionär. Ich bin auch großes Audio-Fan, also Radio, Podcast, Musik und so weiter. Also Aufnahmetechnologien, die Möglichkeit haben, sich zu Text umzuwandeln und andere Möglichkeiten öffnen, das nutze ich auch selber ganz oft. Kann ich mir schwer vorstellen, wie wäre es, wenn das nicht gäbe.
Das wäre alles viel umständlicher auf jeden Fall, ja, ja. Da hat die Branche Riesensprünge in den letzten Jahren gemacht. Ich habe vor ein paar Tagen selber noch überlegt, als man mich so vor 10 Jahren gefragt hatte, ne, automatisierte Übersetzungen, wird das denn jemals den Menschen ersetzen? Da habe ich noch gesagt, nee, geht nicht. Und jetzt nähern wir uns aber immer weiter ran. Es entstehen immer noch lustige Übersetzungen, aber schon viel weniger als früher.
Ja.
Ne?
Also, ja. Ich denke nicht, dass sie den Menschen ersetzen. Also zumindest wie ich das verwende, es ist eher eine Hilfe, aber am Ende muss ich schon die letzte Entscheidung selber treffen, sodass der Text sagt, was ich wirklich sagen möchte oder was ich. Ja.
Ich bin sehr gespannt auf weitere Entwicklungen bei Aureka und in der gesamten Branche. Und Cecilia, ich bedanke mich für deine Zeit heute und dass du uns eingeführt hast. Und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer von Mittelstand Digital haben einiges dazugelernt und selbst auch neue Inspirationen gewonnen. Also weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank für das Gespräch.
So, liebe Hörende, und dann sind wir schon wieder am Ende und ich hoffe, Sie hatten genauso viel Freude wie ich und sind auch bald wieder bei einer neuen Folge dabei. Auf Wiederhören!
Unser Podcast entsteht im Auftrag des Mittelstand Digital Zentrums Zukunftskultur. Gehen Sie gerne auf unsere Webseite, um auch interessante Veranstaltungen zu KI und anderen Themen rund um Tech und Unternehmenskultur zu finden. Das Mittelstand Digital Zentrum Zukunftskultur ist Teil der Initiative Mittelstand Digital des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK. Dank der Förderung durch das BMWK sind unsere Angebote für Sie kostenfrei.